Morgen miteinander. Also tut mir leid, dass ich jetzt noch etwas zu spät gewesen bin, aber ihr wisst ja, Sonntag ist Arbeitstag für mich. Es ist so, in aller Regel, wenn ich hier oben stehe und predige, dann habe ich eine Kleidung an. Und nicht selten, immer wieder, erhalte ich dafür auch Komplimente. Und das ist schön. Aber auf jeden Fall bin ich damit eine der aussterbenden Spezies. Denn es gibt immer weniger Pastoren, die immer noch in der Kleidung predigen. Das, ja, vielleicht hat es mit dem Älterwerden zu tun, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es eines Abends, an einem Gebetsabend so gekommen, dass wir darüber gesprochen haben. Und dann hat irgendjemand gesagt, hey, eigentlich glaube ich dir fast nicht, dass du ohne Kleidung predigen kannst. Hier stehe ich. Aber ich habe noch nicht gepredigt. Und von irgendjemand ist dann die Idee gekommen und er hat gesagt, und ich bin nicht mehr genau sicher wer, aber ich habe so zwei Namen im Kopf, aber er hat gesagt, eigentlich, wenn wir schon in einer Garagekille sind, müsstest du doch in der Kleidung eines Automechanikers dastehen. Ihr seht, es passt. Und da ist sie ganz genau. Und sie passt zu dieser neuen Serie Jesus, dein Hirte. Denn in dieser Serie geht es darum, tiefer zu kommen. Auch die Vorgänge, die in uns ablaufen, in der Nachfolge Jesus vielleicht zu beleuchten, hervorzuholen. Es geht um seelsorgerliche Aspekte. Es geht auch um Grundlagen der Seelsorge. Also was sagt die Bibel für unsere Entwicklung unserer Seele, unseres ganzen Seins, unserer Nachfolge in Jesus Christus? Und wenn wir das übertragen auf den Autojargon, dann nachher ist es relativ einfach, dann bedeutet das nichts anderes als, wir schauen dafür, dass unser Auto sauber ist, oder? Die meisten. Und die meisten oder fast alle werden darauf achten, dass unser Auto oder dass ihr Auto regelmäßig, rechtzeitig in den Service kommt, oder? Und natürlich, wenn es kaputt ist, dann muss es repariert werden. Es geht gar nicht anders, oder? Sonst fährt es nicht mehr. Aber was machen wir mit uns Menschen? Oftmals fahren wir... Service, was ist das? Oder? Wir gehen vorwärts, vorwärts. Genau um das geht es. Und deshalb wird es heute Morgen auch eine Art Arbeitspredigt werden und die ganze Serie wird in diese Richtung kommen. Aber wir sind ja nicht in einer Garage, das heißt schon, ehemalige Garage, wir sind in einer Kirche, Garage Chile. Und deshalb wird die Predigt heute Morgen auch eine ganz normale Predigt sein. Und wie üblich lese ich einen Predigttext und es sind die ersten drei Verse, ich lese nur noch die ersten drei Verse aus Psalm 23. Und wir lesen da, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Soweit. Erster Punkt. Ist deine Seele gesättigt? Wenn wir uns dieses Bild, das David hier malt, von diesem Hirten und den Schafen, die auf der Weide sind, und zwar diese grüne, saftige Weide, mit diesem Bach, dieses frische Wasser, das da fließt. Wenn wir dieses Bild uns vergegenwärtigen und dann strahlend blauer Himmel und dieses Grün so satt und dieses Wasser sprudelnd, man hört die Frische förmlich, wenn wir uns das vorstellen, oder wenn wir uns solche Bilder anschauen, eins nach dem anderen, sie wirken in uns alle dasselbe. Sie reden zu uns von Sehnsucht, von Ruhe, von Genüge, von Fülle. Weil wir wissen ganz instinktiv, wenn Schafe zu fressen haben, frisches Gras, wenn sie Wasser haben, dann haben sie schon fast alles, was sie brauchen. Und dann haben sie noch einen Hirten, der für sie schaut, der sie schützt, der sie bewahrt, der ihnen auch hilft, ihnen beisteht, sie pflegt. Dann haben sie schon fast alles, was sie brauchen. Und sie sind in dieser Weite, in dieser Freiheit, in der Natur. Was wollen sie mehr? Sie haben alles, was sie brauchen. Vielleicht noch etwas Kraftfutter zwischendurch oder etwas Salz, das lieben die Schafe. Also das weiß man natürlich. Und das ist genau das Bild, was David mit diesem Psalm auch wirklich transportieren will. Er will damit sagen, und er ist ja über mehrere Jahre Schafhirte gewesen, und als er das gedichtet hat und dann auch gesungen hat, dann will er genau das weitergeben. Und es ist ja Gott, der das sagt. Und er überträgt es auf uns Menschen. Er will genau sagen, hey, Gott hat für uns einen Ort der Ruhe, einen Ort des Überflusses, einen Ort der Sättigung, einen Ort, wo wir Fülle, wo wir Genüge haben, wo wir zufrieden sein können. Und natürlich spricht uns das an. Das ist keine Frage. Natürlich spricht uns das an. Denn wer möchte nicht gerne ohne Stress aus der vollen Fülle mit allem versorgt sein, was man nötig hat und so das Leben gestalten? Das spricht uns doch an. Und genau das sagt uns Gott hier. Ich sorge für euch. Ich beschenke euch mit allem, was ihr braucht. Und Jesus ist ja unser guter Hirte. Und bei ihm ist ein Leben der Fülle eben möglich. Er ist es, der die wichtigsten Fragen unseres Lebens beantwortet. Bei ihm bekommen wir Sinn für unser Leben. Und wenn er uns führt, dann führt er uns auch immer wieder auf diese guten Weiden, Orte, an denen du dich ausruhen kannst, an denen du zur Ruhe kommst, wo du entspannen darfst, auftanken darfst, deine Seele sättigen darfst, von der Gegenwart des Hirten, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Güte, von seiner Treue. Gott ist treu. Und dann in dieser Umgebung, in dieser erfrischenden Umgebung, wieder zu Kräften kommst und auf einmal neue Inspiration durchbricht, neue Kreativität dich ergreift und du merkst, jetzt möchte ich mich ausbreiten, ich möchte gern etwas tun, ich bekomme wieder dieses Leben, diese Fülle, diese Freude, diese Freiheit. Das erinnert mich an das Bild der jungen Schafe, die wir zu Hause gehabt haben. Wenn es ihnen gut gegangen ist, wenn sie alles gehabt haben, wie haben sie herumgetollt? Sie sind gesprungen, sie haben gespielt miteinander. Manchmal sind sie in die Luft gesprungen mit allen Vieren vom Boden weg. Das ist das Bild, das dann entsteht. Die Kraft erneuert sich, unsere Energie ist wieder da. Und wir wollen uns ausbreiten, vorwärts gehen. Ja, wirklich vorwärts machen. Vielleicht sogar abheben, fliegen. So wie wir das in Jesaja 40, Vers 31 lesen. Wo es heißt, die auf den Herrn harren. Und das ist eben der erste Punkt. Wir begegnen Gott, wir harren auf den Herrn. Das sind diese Orte der Ruhe. Dort richten wir uns auf ihn aus, auf unseren Hirten. Und die auf den Herrn harren, sie kriegen neue Kraft. Sie kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, sagt die Bibel. Dass sie rennen und nicht müde werden. Dass sie laufen und nicht matt werden. Oder, und ich denke, es ist Zeit, dass wir das noch einmal auf unseren Autojargon umwandeln. Dein Auto, das du hast, ist ein Sonntagsauto. Also ein Glücksauto, im Gegensatz zum Montagsauto. Ich weiß nicht, ob du das Montagsauto kennst. Das ist, wenn die Förderbänder wieder zu laufen beginnen und alles noch nicht ganz funktioniert, dann hat man am Schluss eben ein Montagsauto. Da klappt es nicht, da klappt es nicht und da klappt es nicht und dann musst du zur Reparatur. Aber eben, wir haben ein Sonntagsauto, ein Glücksauto, oder? Es ist ein Glücksauto, es bringt genau das, was du brauchst. Und uns Männer, lasst uns noch ein bisschen träumen. Vielleicht reden wir von Muscle Cars. Ja, genau. Ich sehe, Reaktionen sind da. Vielleicht reden wir von einem Ford Mustang oder einem Dodge Viper oder Chevy Camaro oder wie sie alle heißen. Oder um mit der Zeit zu gehen, für alle, die O gesagt haben, Tesla S. Der ist in 2,7 auf 100, hey. Oder? Oder vielleicht etwas konkreter und praktischer, Porsche Cayenne. Ja? Oder vielleicht einfach ein richtig gutes Auto, Opel Corsa. Aber wenn du da reinsitzt und wenn du fährst, dann passiert etwas, wenn du aufs Gas drückst. Dann geht etwas. Und du bist so schnell, natürlich nur wie erlaubt, aber dass die Sorgen zurückbleiben und es einfach wirklich gut tut. Aber ich glaube, wir verstehen diese Bilder. Diese Bilder, ob das mit dem Hirten, ob das mit dem Auto, sie reden einfach davon, wenn wir das übertragen auf uns als Nachfolger Jesu, von dieser Vorstellung, die wir haben und die die Bibel eben auch nährt, von diesem guten, sorgenfrei wandelnden, vollständig gesunden, kraftvollen, gesalbten, dienender Nachfolger von Jesus Christus. Und diese Aussagen, die finden wir in der Bibel. Und die Bilder, die die Bibel bringt, nähren diese Aussagen. Die Bibel spricht davon, dass wir voller Kraft und überfließender Energie eben genau das umsetzen können, was Gott uns aufs Herz legt. Und dass wir wirken können für Jesus, so wie er das möchte und so wie er uns seine Vision auch gegeben hat. Die Bibel verheißt uns das. Sie verheißt uns Leben im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Sie malt ein Bild des Wohlergehens. Zum Beispiel in Jesaja 58, Verse 8, 9 und 11, 12, wo es heißt, und du wirst sein wie ein bewässerter Garten. Und deiner Quelle wird es nie an Wasser fehlen. Stellen wir uns dieses Bild vor. Ein Garten, wo das Gemüse wächst, wo die Blumen da sind. Es ist alles da, weil es ist genügend Wasser. Und das hört nicht auf. Und die Bibel verheißt uns auch Gottes Beistand, seinen Heiligen Geist. Johannes 14, Vers 16. Und dann kann doch eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Und das sind so die Bilder, die wir mit uns herumtragen, die in uns auch leben, manchmal vielleicht etwas pointiert jetzt ausgemalt. Aber im Grunde genommen ist das das Ziel, auf das wir als Gläubige eben zugehen. Ich sage dem hier mal die geistliche Reife. Um das geht es doch. Das ist das Ziel. Auf das gehen wir zu. Die geistliche Reife. Aber es ist nicht nur das Ziel, auf das wir zugehen, sondern es sind eben auch diese Zwischenstationen. Diese Weiden, die der Hirte mit uns immer wieder anläuft. Und das sind eigentlich nicht Zwischenstationen, sondern Hauptstationen. Aber hier machen wir Menschen eben genau wieder das Problem. Oftmals sind wir in Bewegung, wie die Schafe, die zwischen den Weiden hin und her gehen müssen, über steinige Pfade, Pässe überqueren oder was auch immer. Und wir sind in Bewegung, aber wenn dann die Weide kommt, dann gehen wir weiter und bleiben in Bewegung, anstatt dass wir uns diese Zeit dann nehmen, uns hinzulegen in dieses Gras und an diesen Bach und sättigen. Und das Gute an diesen Weiden ist genau das, wir könnten sie fast immer wirklich selber aktivieren. Das Einzige ist, wir nehmen uns Zeit, richten uns aus nach Gott und sagen, Vater, da bin ich, begegne mir, zeige, wie du bist, lass mich dich erkennen. Oder eben in diesen biblischen Ausdrücken, harre auf Gott, harre auf Gott. Oder seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Und dann lassen wir uns Gott uns begegnen. Und so haben wir diese Weiden eigentlich immer vor uns, fast immer. Zweitens, beachte Entwicklungshindernisse. Wenn wir jetzt aber dieses Bild vor unseren Augen haben, von diesem kraftstrotzenden, dynamischen, geisterfüllten Gläubigen, dann schauen wir auf unser Leben und wir sehen, vielleicht noch nicht ganz so. Ab und zu stolpern wir. Da oder dort kämpfen wir. Und dann ist da diese doofe Sünde, die uns immer wieder einholt und zu Fall bringt. Und dann ist da noch dieses und jenes und das auch noch. Und dann beginnen wir zu denken, geistliches Wachstum, ich stagniere viel eher. Und dann beginnen wir herumzuschauen. Und dann denken wir, oh, aber die anderen, die sind voll dabei. Diese Ruhe, diese Geduld, wie sie jene Person hat, die möchte ich auch haben. Oder diese Energie, diese Fitness, wie sie diese Person hat. Das ist ein geisterfüllter Christ. Und man beginnt so herumzuschauen und denkt, alle sind gut auf dem Weg, fast alle. Was ist mit mir? Lass mich dir gesagt sein. Wir sind alle auf dem Weg. Es geht uns allen so. Wir haben alle immer wieder mal unsere Kämpfe. Wir haben alle immer wieder mal unsere Stürze. Und keiner ist von Sünde gefeit. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht ein Bild gewählt habe für die PowerPoint, wo der Himmel blau ist, die Sonne strahlt und das Gras so wunderbar grün, weil es einfach die Realität des Lebens besser abbildet. Aber wir sind auf dem Weg und Jesus ist mit uns. Und dieser Weg zum Ziel, ich möchte den heute mit drei Pfeilen illustrieren. Und dieser erste Pfeil, also wir sind auf dem Weg. Und dieser erste Pfeil, das ist der Pfeil, den ich Heiligung nennen möchte oder den die Bibel Heiligung nennt. Dann haben wir einen zweiten Pfeil. Ja. Ihr merkt, es ist nicht meine alltägliche Arbeitskleidung. Und das ist geistliches Wachstum. Und einen dritten Pfeil. Und den nennen wir Freiheit. In diese Richtung geht unsere Entwicklung. Und natürlich gehören diese Pfeile zusammen. Natürlich gehören diese drei Eigenschaften zusammen, sind gebündelt sozusagen. Und es ist nicht immer klar und eindeutig zuzuordnen, was jetzt wo effektiv in welchem Bereich dann gehört. Aber, und das ist jetzt halt das andere, es gibt auch Dinge, die uns eben hindern, die vielleicht wie Seilen oder Seile an uns hängen und uns auch zurückhalten. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Dinge auch immer wieder neu anschauen miteinander und darüber sprechen. Und das möchte ich ja auch tun. Und das Erste, was wir hier haben, das ist der Satan. Und der Satan, er ist für uns, die wir wiedergeboren sind, besiegt. Wir sind herausgerissen aus dem Reich der Finsternis, so sagt es uns die Schrift, und hineingestellt in das Reich des geliebten Sohnes Jesus Christus. Der Widersacher hat eigentlich kein Anrecht an uns, soll eine Kette andeuten, hat eigentlich kein Anrecht an uns. Und trotzdem versucht er es natürlich immer wieder. Und er beginnt immer wieder damit, das kann er, indem er uns Gedanken gibt. Indem er sagt, du bist nicht gut genug. Hey, bemühe dich nicht, es ist so oder so vergebens. Und schau, du denkst, du bist gereinigt, du bist frei von Sünde. Kannst du dir vorstellen, wir finden Hunderte, wenn wir nur suchen würden. Du bist ein schlechter Christ. All diese Dinge, diese nebulösen, verurteilenden Dinge, diese Lügen, die versucht er uns glauben zu machen. Es sind Lügen, die wir glauben. Das ist ein ganz gutes Buch zu diesem Thema. Und die wir eben nicht glauben sollten. Die wir eben entmachten sollten und uns so davon befreien. Aber der Widersacher kann tatsächlich einen gewissen Halt an uns bekommen. Zum Beispiel dann, wenn wir nicht vergeben, nicht bereit sind, irgendwo zu vergeben. Dann kann es passieren, dass unsere Unversöhnlichkeit sich in Bitterkeit verwandelt. Und dass aus dieser Bitterkeit mit der Zeit tatsächlich eine Art Gefangenschaft wird. Und da umzukehren, zu vergeben, das wird uns befreien. Und es gibt diese Möglichkeit, und dann hat der Widersacher tatsächlich Halt an uns, wenn wir uns mit Okkultismus beschäftigen oder beschäftigt haben. Davon brauchen wir Befreiung. Wir brauchen Lossprache und vielleicht tatsächlich eine Befreiung. Also Okkultismus, Zauberei, Magie, Weissagung, solche Dinge in allen möglichen Ausprägungen, animistische Religionen oder Neuheidentum, Altheidentum, satanische Rituale, einfach nur um eine Speerspitze zu nennen. Dieses Feld ist unglaublich breit. Da müssen wir umkehren. Sünde, das Ganze als Sünde bekennen und dann Befreiung empfangen. Und vielleicht auch um Befreiung kämpfen. Das ist der Widersacher. Aber es gibt noch andere Dinge, die uns manchmal zurückhalten. Das zweite ist die Sünde. Aber über Sünde wissen wir ja Bescheid. Jesus ist gekommen, ist gestorben für uns am Kreuz. Er hat für die Sünden bezahlt. Und wir sind frei. Und wenn wir jetzt wieder sündigen, dann ist es klar, die Bibel sagt ganz klar, wir sollten das nicht tun, natürlich. Aber wenn wir wieder sündigen, dann ist er da. Wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Sünde. Oder hier haben wir das Reinigen. Reinigt von aller Sünde und uns von aller Ungerechtigkeit freispricht. Das Dritte, was wir hier haben, das ist die Welt. Auch die Welt beeinflusst uns. Aber wir wissen, und das sagt die Schrift, wenn wir wiedergeboren worden sind durch Jesus Christus, dann ist Neues entstanden in uns, ein neuer Geist ist entstanden. 2. Korinther 5, Vers 7. Und dieses Neue, das zeichnet sich dadurch aus, es sagt, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und weil wir Kinder Gottes sind, sind wir eben nicht mehr von dieser Welt, sondern wir sind Kinder Gottes. Unsere Heimat ist bei ihm, oder? Aber wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Das sind wir halt noch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dann lernen, mit diesen Einflüssen, denen wir ausgesetzt bleiben, umzugehen. Wie gehen wir um mit dieser Informationsflut, die manchmal beängstigend ist, die verunsichert über all diese Nachrichten im Weltgeschehen? Wie gehen wir damit um? Lassen wir uns gefangen nehmen, runterdrücken? Oder um das Gegenteil zu zeigen, die Bibel sagt, Gott hat alles geschaffen für uns zum Genuss. Was dürfen wir genießen? Wie viel davon? Wo gibt es eine Grenze? Was ist gut für uns? Auch hier, glaube ich, dürfen wir individuell den Weg mit Jesus finden. Aber es ist etwas, das wir tun müssen. Und dann auch die Gefahr vielleicht aufzuzeigen, wo gibt es dann vielleicht im Genuss eine Verquickung mit unserem Herz, dass wir auf einmal denken, hey, meine Breitling, diese so wertvolle Uhr, sie ist mir doch sehr wichtig. Fast noch wichtiger als Jesus. Der ist mir auch wichtig, aber meine Uhr kann ich sehen. Oder mein Auto, oder mein Tesla S, oder? Oder mein Bankkonto. Was? Entschuldigung, das war keine Absicht. Das war keine Absicht. Also, wo hängen wir unser Herz an Dinge der Welt, so dass Gott seine Herrschaft vielleicht mit seiner Herrschaft über uns zurückstecken muss? Und dann vielleicht das Vierte, dann haben wir hier noch grün, das ist unsere Vergangenheit. Jeder von uns ist beeinflusst von seiner Vergangenheit. Ganz klar. Und selbst wenn du das Vorrecht gehabt hast, du bist in einer gläubigen Familie zur Welt gekommen, du bist aufgewachsen in einer Liebe mit liebevollen Eltern und alles, und alles war nur gut, du warst jeden Sonntag in der Kirche und was auch immer, du bist ganz bestimmt verletzt worden. Du hast ganz bestimmt erlebt, wie Ungerechtigkeit an dir passiert ist. Du hast ganz bestimmt Wunden davon getragen. Du hast ganz bestimmt dein Leben in der einen oder anderen Art versucht anzupassen und vermutlich auf einen von zwei Modi eingeschwenkt. Und meistens damit meine ich, dass wir uns von unserer Vergangenheit auch im Gesamten prägen lassen und dann einen Weg wählen. Und die zwei Mode oder diese zwei Wege, die meine ich, der eine ist, dass wir entscheiden. Irgendwann treffen wir Entscheidungen, treffen wir viele davon. Aber vielleicht eine Entscheidung getroffen haben, okay, ich habe gelernt, wenn ich mich anpasse, dann kommt es gut. Wenn ich schaue, dass ich den Menschen gefalle, dann kommt es gut. Und wir wählen diesen Weg der Anpassung. Oder aber wir machen das andere und wir merken, wenn wir rebellisch sind oder Nur eine sanfte Rebellion, wir sind ja Christen, oder? Wenn ich rebellisch bin, dann kann ich hinstehen, meine Meinung sagen. Und wir wählen einen oder den anderen dieser Wege, in denen wir unser Leben gestalten. Es gibt so viele Festlegungen, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, als Kinder oder wo auch immer, die uns heute noch prägen. Und das sind manchmal Dinge oder oft Dinge, die Gott aber mit uns, mit der Zeit, auf diesem Weg aufarbeiten möchte. Uns Heilung bringen möchte, uns wiederherstellen möchte. Und dann haben wir schließlich noch das Letzte. Und das ist unser Fleisch. Die Bibel, wenn sie Fleisch nennt, dann meint sie fast immer dieser Teil in uns Menschen, der in der Lage ist, nach dem Negativen zu streben. Also nach dem, was Gott nicht wohlgefällig ist. Also die Lust der Augen, die Lust des Fleisches, Unmoral und einfach alles, auch Hass, Wut kommt dann daraus, aus diesen Dingen heraus. Also das ist das, was das Fleisch produziert. Dieser Zug zu dem, was Gott nicht wohlgefällig ist. Aber wir wissen, die Bibel sagt uns hier sehr klar, wie wir das handeln können, im Römer 8 oder auch in Galater 5. Dort heißt es, die Lust des Fleisches vollbringen wir nicht, indem wir nach dem Geist wandeln. Also wenn uns der Geist Gottes beeinflusst und mehr beeinflusst, dann überwinden wir diese Lust des Fleisches. Das ist so der Weg. Und wir können jetzt diese Dinge nur ansprechen. Und all das kann Halt haben, kann uns zurückhalten. Ketten, oder? Aber Jesus ist gekommen und ist gestorben am Kreuz. Und dieses Kreuz gehört da zwischen diesen Bereichen und zwischen uns. Und die Bibel erklärt uns für jeden diesen Bereich eigentlich sehr deutlich und klar, eben wie wir das überwinden können. Und ich habe das versucht, in einer ganz Minimumform zu zeigen jetzt heute. Und deshalb, es macht uns frei. Und das wird uns diesen Weg ermöglichen, wird uns vorwärts bringen. Und das ist drittens, der Hirte geht mit dir vorwärts. Jesus ist nämlich mit uns unterwegs. Und er geht mit uns vorwärts. Er möchte, dass wir in diese Richtung gehen. Und er hat diese saftigen Weiden bereit für uns unterwegs. Und wenn wir hier jetzt sind, und ich möchte jetzt heute noch konkret auch werden, möchte ich noch zwei Bereiche anschauen, die ich hier in diesem Bereich, also im geistlichen Wachstum, in der Freiheit, in der Heiligung, als extrem wichtig anschaue und als zentral, sogenannte Schlüsselbereiche. Und der erste Schlüsselbereich ist das fünfte Gebot. Ehre deine Eltern, ehre Vater und Mutter, auf dass es dir gut geht und du lange lebst. So sagt uns die Bibel. Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir gut geht und du lange lebst. Wer möchte gern lange leben? Wer möchte, dass es ihm gut geht? Oder? Wir alle. Und die Ehre für Vater und Mutter, die sieht in jedem Wachstumsalter auch wieder anders aus. Da dürfen wir uns führen lassen, was jetzt angebracht ist. Es ist anders, wenn man ein Kind ist und die Eltern die Erziehungsberechtigung und alles haben und eben auch Befehlsgewalt. Nein, das darf man nicht sagen. Erziehungsberechtigung. Und dann ist es anders, weder wenn jemand jung erwachsen ist und seinem Vater, seiner Mutter gegenübersteht und sie ein Gegenüber sind, aber sie sind trotzdem die Eltern. Oder wenn es noch anders ist und die Eltern alt sind und angewiesen sind auf die Hilfe von ihren Kindern und sie sind trotzdem unsere Eltern. Wie können wir sie dann ehren? Als ich mit 23 Jahren zu Jesus gefunden habe, hat Gott mir relativ schnell gesagt, jetzt musst du zurückgehen nach Hause dort wohnen, einige Zeit und dich mit deinem Vater versöhnen. Denn ich bin ausgezogen mit 17, noch während meiner Lehre, in großer Rebellion gegen meinen Vater. Also habe ich meine Sachen gepackt, bin zurück nach Hause. Als junger, erwachsener Mann habe gefragt, darf ich wieder hier wohnen? Habe meinem Vater um Vergebung gebeten für meine Rebellion. Er hat mir gerne vergeben. Und dann habe ich versucht herauszufinden, wie ich diese Ehre auch gegenüber meinem Vater leben kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, jedem von uns geht es genau gleich. Der Segen unserer Eltern ist etwas Spezielles. Und der Segen unserer Väter noch mehr. Ich weiß nicht, an was das liegt. Aber auf jeden Fall habe ich dann überlegt, ich wollte ja vorwärts gehen mit Jesus und es stand auf einmal ein Besuch einer Missionsschule bei mir im Vordergrund. Und so habe ich überlegt, wie soll ich das machen, meinem Vater ehren, und habe gedacht, ich glaube, Jesus gibt mir so einen Stupf und sagt, hey, geh und frag deinen Vater, wie er darüber denkt, über diese Missionsschule. So bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, Vater, darf ich einen väterlichen Rat von dir haben? Und wahrscheinlich hat er heimlich solche Augen gemacht, weil das war ja genau das, was er mir immer geben wollte und ich nicht annehmen wollte vorher, oder? Und so hat er aber zugehört, hat gesagt, ja, natürlich. Und ich habe ihm erklärt, eben, ich überlege mir, ob ich zur Jugend mit einer Mission gehen soll und was denkst du dazu? Und ich hätte auch damit gerechnet, dass er gesagt hätte, ja, du weißt ja, ich halte nichts davon. Entscheide einfach oder was auch immer. Aber zu meinem Erstaunen, habe ich solche Augen gemacht, zu meinem Erstaunen hat er mehrere Argumente sofort gebracht. Er hat gesagt, hast du das überlegt? Weißt du, mit der AHV, das müsstest du weiter bezahlen. Und wenn du ins Ausland gehst und so weiter, bist du versichert. Und hat sehr viele Punkte gebracht. Und dann hat er gesagt, und ja, du weißt ja, ich halte nichts von Gott. Und ich würde das nie machen. Aber wenn du denkst, es ist richtig und wichtig für dich, mach es. Der Segen des Vaters. Die Eltern ehren. Es setzt uns frei. Das ist ein Schlüssel. Der zweite Schlüssel ist die Art und Weise, wie wir reagieren. Wir haben es nicht in der Hand, die Dinge zu steuern, die auf uns zukommen in unserem Leben. Die meisten überraschen uns einfach. Und die Dinge, die wir kommen sehen und vielleicht sogar tun, wir versuchen zu umgehen oder zu vermeiden, überraschen uns dann oft noch doller, oder? Aber, und das ist der Punkt, wir haben es in der Hand, auf die Dinge, die uns treffen, richtig zu reagieren. Und mit richtig meine ich nach dem Willen Gottes, nach seinen Werten, nach den Prinzipien des Reich Gottes. Wir können, wenn uns jemand angreift und verletzt oder ungerecht behandelt, können wir uns überlegen, das ist die Faust im Sack. Wie kann ich es ihm heimzahlen? Und auf die günstige Gelegenheit warten? Aber wir können auch sagen, die Bibel lehrt mich, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt. Ich sage es Gott und ich versuche zu vergeben, vielleicht noch einmal und noch einmal, weil es mich halt immer wieder plagt, um zu segnen, bis es klappt. Oder wie ist es, wenn etwas von uns weggenommen wird? Wir können wie der Prophet Jona unter diesem Resten des Baumes sitzen, den Gott wieder verdorren hat lassen und sagen, mit Recht, Gott, bin ich zornig. Du hast mir meinen Baum gestohlen. Oder wir können sagen, vielen Dank, Gott, du hast mir für einen Tag diesen Baum gegeben. und ich bin sicher, du kannst mir Neues schenken. Wie gehen wir um? Die Antworten, unsere Reaktionen, die haben wir im Griff. Und die entscheiden darüber, ob wir vorwärts gehen oder nicht. Und eben noch einmal, wir gehen vorwärts mit Jesus. Er ist unser guter Hirte. Er führt uns, er leitet uns. Er geht mit uns diese Schritte. Er trägt uns, wenn es sein muss. Wenn er merkt, dass wir nicht mehr mögen. Ich weiß das. Und wenn er sieht, dass eins seiner Schafe lahmt oder hinkt, dann wird er zur Stelle sein, wird die Füße kontrollieren, wird den Stein zwischen den Klauen entfernen und die Wunde, die sich entzündet hat, desinfizieren. Er ist der gute Hirte und er nimmt uns bei der Hand und er führt uns, denn er möchte, dass wir ein Leben im Überfluss haben. Ein Leben mit ihm ist das. Ich möchte zum Schluss konkret werden. Ich möchte jetzt beten und dann eine Minute der Stille geben, indem wir diese zwei Punkte, wie ist es mit meinen Eltern oder einer von diesen beiden Punkten oder wie reagiere ich oder habe ich reagiert auf bestimmte Ereignisse, die mich getroffen haben, vor Gott kommen und sagen, Gott, gibt es einen Punkt hier oder auf der anderen Seite, den du bei mir ansprechen möchtest? Und das, was dir in den Sinn kommt, versuche diese Woche umzusetzen. Können wir was machen? Dann möchte ich beten. Vater, ich möchte dir Danke sagen für deinen Segen. Du bist unser Vater im Himmel und an deinem Segen ist alles gelegen. Und Herr, so stehen wir hier vor dir und du siehst, was die Herausforderungen sein können in unserem Leben. Ja, du weißt es ganz genau. Und so möchten wir dich bitten, dass du uns annimmst, immer wieder neu, uns die Hand reichst, uns zusagst, ich bin mit dir, ich habe dich immer geliebt und ich trage dich, ich helfe dir auf, ich stärke dich auch. Und dass du uns aber auch hilfst, Dinge zu erledigen, Heilung zu schaffen, Wiederherstellung zu bringen. Und so möchte ich dich jetzt bitten, dass du zu uns sprichst. Und uns im Namen Jesu Christi einfach ansprichst an vielleicht einen bestimmten Punkt, von dem du weißt, dass er uns weiterbringen würde. Und so bete ich dich an dafür, dass du der lebendige, treue und allmächtige Gott bist. Unser guter Hirte, der uns führt und leitet. Amen. Wir nehmen diese Zeit der Stille jetzt.